Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, braucht nichts, sondern ist ganz rein. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr. Und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Gemeinsam ist den beiden Lesungen, die wir gehört haben, dem Einsetzungsbericht und der Fußwaschung, dass es ihnen beiden um Gemeinsamkeit mit Jesus geht. Im Einsetzungsbericht ist es irgendwie sehr offenkundig: Wir essen und trinken Jesus, platt gesagt. In der Fußwaschung, die nur bei Johannes anstelle des Einsetzungsberichtes, wie ihn die anderen Evangelisten haben, steht, da wird es deutlich in dem kleinen Dialog mit Petrus. Gemeinsamkeit mit Jesus. Anteil haben an Jesus. Wenn ihr so wollt, darin erblicken wir, erblicken Christen, das Ziel ihres Lebens. Paulus: nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht mehr, ja, ich bin schon ich selbst, aber dieses Selbst ist irgendwie Christus. Wie wird es hergestellt, diese Gemeinsamkeit, dieses Anteilhaben, dieses Leben Christi in uns? Der Einsetzungsbericht sagt, dadurch, dass wir seinen Leib essen und sein Blut trinken. Und die großen Kirchen, seien es die orthodoxen oder auch die katholische oder auch die Lutheraner und viele andere Kirchen, in denen rangiert das Abendmahl ganz oben. Die meisten Kirchen, auch wenn sie keine 7 Sakramente haben, aber 2, Taufe und Mahl. Also das Mahl ist ganz wichtig. Man könnte salopp sagen, was ist ein Katholik? Ein Katholik ist einer, der sonntags in die Messe geht. Aber wir werden gleich sehen, dass es ganz so einfach doch nicht ist. Und zwar an dem kleinen Dialog von Jesus mit Petrus. Also Jesus will seinen Jüngern die Füße waschen, kommt zu Petrus und dieser sagt: ich stelle mir vor, ein bisschen, ja, also, na, das geht ja nicht, der Meister und Herr, und will jetzt mir wie ein Sklave, den haben wir leider vergessen anzuheuern, will der mir jetzt, na, also beim besten Willen, das geht nicht. Dann sagt Jesus zu ihm: wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und Petrus sagt dann: also wenn es so ist, dann kannst du gleich alles waschen. Anscheinend versteht er dieses Waschen als eine Art Reinigungsritus oder irgendeine Art Methode. Er hat Verlangen nach der Gemeinschaft mit Christus und macht es so, wie jeder Mensch tut. Mehr von der Methode bringt dann mehr von der Gemeinschaft. Also wasch alles. Vorher sagte aber Jesus zu ihm: was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Später wirst du es begreifen. Und in der Tat, die Gemeinschaft mit Jesus wird nicht dadurch hergestellt, auch für die Jünger nicht, dass er ihnen die Füße oder sonst was wäscht. Die Gemeinschaft mit Jesus wird durch was ganz anderes hergestellt. Der Petrus muss von seiner Vorstellung abrücken. Sein Wille ist: nein, du wäschst mir die Füße nicht, das gehört sich nicht, der Herr wäscht nicht dem Jünger die Füße, wenn, dann ist es umgekehrt, das geht nicht. Also, du wäschst nicht. Das ist seine Denke. Der Knackpunkt ist nicht, dass Jesus dem die Füße wäscht, sondern der Knackpunkt ist, dass der Petrus sein Denken loslässt. Das schafft die Gemeinsamkeit mit Jesus. Ich darf euch schon mal um ein paar Stunden vorausführen an den Ölberg, wo irgendwie das ganze Ringen, wie es jetzt denn weitergeht, darin gipfelt, dass Jesus sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Dein Wille geschehe. Das ist es, was die Gemeinsamkeit mit Jesus schafft. Ein Ritus vermag es nicht. Das ist etwas, was uns bis ins Innerste fordert. Petrus, der denkt noch in Reinigungskategorien. Er wird erst später kapieren, dass es nicht um Ritus und Methoden und Reinigung geht, sondern darum, den Willen, der aus dem Ego kommt, aus der eigenen Vorstellungswelt, den loszulassen und das zu wählen, was Wille Gottes ist. Es gibt bei Ignatius, nachdem er über die Wahl redet, also im Exerzitienbuch, da geht es eigentlich darum, eine Lebensentscheidung zu treffen, eine Wahl zu treffen, sich zu bestimmen. Aber es war schon damals so, es gab Leute, die haben die Exerzitien deswegen gemacht und es gab andere, die haben sich für eine Zeit zurückgezogen, so wie ihr das jetzt auch tut, um ihr Leben zu reformieren. Und am Ende dieser sozusagen Abhandlung über Wahl gibt es dann noch einen Abschnitt zur Besserung und Neugestaltung des eigenen Lebens. Und sozusagen wie ein Prinzip, das allem zugrunde liegt, hält er Folgendes fest, denn das soll ein jeder bedenken, dass er in allen geistlichen Dingen, man könnte sagen, darin Christus zu werden, ein anderer Christus zu werden oder Christus nachzufolgen oder das ewige Leben zu erlangen oder Gottes Kindschaft zu erlangen, nur insoweit Fortschritte machen wird, als er herausspringt aus seiner Eigenliebe, seinem Eigenwillen und seinem Eigennutz. Herausspringen aus seiner Eigenliebe, seinem Eigenwillen, seinem Eigennutz. Es ist klar, dass das nicht heißt, ich würde zwar gern dahin gehen und ein anderer gibt mir jetzt eine dappige Anweisung, dass man doch dahin gehen soll, also gehe ich jetzt, da ist zwar verrückt, aber bitte. Das kann es nicht heißen. Sondern es bedarf der Unterscheidung. Und das ist ein mühsames Geschäft, indem man mit den Impulsen leben muss, um sie kennenzulernen, was ist. Ob oder ob ein Impuls so ist, dass ich einfach den nicht, dass ich an dem festhänge. Ich will den nicht hergeben. Ich will den nicht loslassen. Das muss so sein. Dann ist schon mal sehr viel Misstrauen dem gegenüber angebracht. Also, was wir heute begehen, ist eigentlich die Erkenntnis des Prinzips, dass man aus seinem Ego herausspringen muss, wenn Christus in einem geboren werden soll. Wer vom Bad kommt, braucht nichts, heißt es dann, sondern ist ganz rein. Das Bad, das ist dieses Sterben, dieses Bad wird was abgewaschen. Das Bad ist, wo der Eigenwille abgewaschen wird, wo etwas von unserem Ego stirbt. Wer vom Bad kommt, so wie der Petrus, der seine Vorstellung loslassen muss, wer vom Bad kommt, der ist rein, der braucht sonst nichts. Aber nicht alle sind rein. Es fällt ja immer wieder auf, dass nicht nur der zarte Lieblingsjünger Johannes, sondern überhaupt die neutestamentlichen Schriftsteller mit dem guten Judas eher schroff umgehen. Er ist nicht rein. Er lässt seinen Eigenwillen nicht los. Das ist so die Interpretation, die hier gegeben wird. Wir wissen nicht viel von Judas. Er war einer der Jünger. Er hat, wie die anderen, auch aufgeben müssen, um mit Jesus herumziehen zu können. Da kann man nicht großes Gepäck haben, sondern halt, was man am Leib trägt und nicht viel mehr. Er hat sich engagiert, denn die haben ja auf jeden Fall ein aufreibendes Leben geführt, dauernd die Leute, die irgendwas wollten. Als sie mal Ferien machen wollten, ging es wieder nicht wegen der Leute. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass für Judas so etwas wie eine Enttäuschung sich breit gemacht hat. Erst vielleicht in Spurenelementen, wo er denkt, na also, da hätte er ja doch jetzt vielleicht mal noch was anderes sagen können. Man nimmt an, dass Judas ein Zelot gewesen ist, also Leute, die durchaus etwas radikaler und unter Umständen auch mit Gewalt gegen die römische Besatzung bereit waren vorzugehen. Man kann sich vorstellen, wie diese Enttäuschung sich auswächst. Und wie es dann bei Konflikten ist, die nicht besprochen werden, es bleibt nicht bei der Enttäuschung, sondern es kommt so eine Einengung der Erwartung, naja, jetzt schau mal hin, was er macht, du wirst sehen, der wird dem wieder nicht auf die Schnauze schlagen, sondern er wird da irgendwas Frommes lallen. Ja, bitte, habe ich es nicht gewusst. Das führt dann vielleicht zur Kränkung, dass er macht einfach nicht, wie ich mir das vorstelle. Aus der Kränkung wird Verbitterung, Ärger, am Ende vielleicht sowas wie ein Genuss am Hass, eine Lust am Untergang, sozusagen die Wonne, die es bereitet, zu sehen, und er wird jetzt wieder nicht machen, wie er machen sollte. Also sich das Messer selber nochmal umzudrehen. Vielleicht wüsste man noch, wie man da rauskäme, nämlich durch Umkehr. Aber vielleicht ist man schon so verstrickt, dass alles, was passiert, nur noch neue Kränkung ist, neue Verbitterung, neue Ärger und neue grausame Lust, erleben zu müssen, was man erlebt. Denn die einfache Lösung, abzugehen und zu sagen, mach du dein Ding, das ist Mist, ich mach meins, die ist ihm nicht mehr möglich. Es muss vernichtet werden. Ein Beispiel dafür, dass das Aufgeben des Ego so einfach nicht ist. Vielleicht denkt der ein oder die andere auch, naja, also das heißt ja, das ist ja irgendwie ziemlich schwach. Das heißt es immer, sich selber zurückzustellen, immer nachzugeben. Ich habe schon gesagt, dass es das nicht heißt, dass es um Unterscheidung geht. Oft, wo man sich behauptet, geht's in der Sache um Lappalien, ob man so rum oder so rum parkt. Das Besteck beides auf eine Seite oder schön rechts und links vom Teller legt und dergleichen. Die Kränkung, die dann kommt, die macht die Sache heiß. Was rauskommt, ist nämlich alles andere als schwach. Wenn Christus im Menschen lebt, wenn der Mensch in Gott verwurzelt ist, dann hat er Anteil an dem, was hier von Jesus steht. Jesus wusste, er hat bekommt ein anderes Bewusstsein, dass seine Stunde gekommen war, seine Todesstunde, seine Sterbestunde, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Der Tod, Ende unseres leiblichen, irdischen Lebens auf dieser Erde, ja, und Hinübergang aus dieser Welt zum Vater. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Das ist keine Liebe, die aus dem guten Willen kommt, wo man sagt, naja, reißen wir uns mal zusammen und sind wir nett und machen dem anderen eine Freude. Das ist auch keine Liebe, die daraus kommt, weil die anderen so liebenswert sind. Auch wenn hier steht, ihr seid alle rein oder fast alle. Die Reinen, die werden dann im Lauf der Nacht wie Feiglinge davonrennen. Und der Oberreinste wird ihn verleugnen. Also mit der Liebenswürdigkeit der anderen, die ist meistens so viel besser bestellt als die eigene auch nicht. Nein, es ist eine Liebe, die letztlich von Gott kommt. Jesus, der wusste, wie der wusste, wieder ein ganz bestimmtes Bewusstsein, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrt, stand vom Mahl auf und so weiter. Es ist eine Liebe, die aus dem Bewusstsein kommt, in Gott verwurzelt zu sein. Und der Weg, wie Jesus den eigenen Willen als etwas, was aus dem Ego kommt, loszulassen.